Am 10. Mai, wie gesagt, wo der Markus im Garten gesessen ist, haben wir angeschaut, wie der Petrus den anderen Jünger erklärt hat, dass jetzt, wo der Apostel Judas weggefallen ist wegen dem Verrat, dass man muss einen Ersatz finden. Und er hat das ihnen erklärt. Wenn wir uns vielleicht daran erinnern, er hat aus dem Alten Testament Stellen genommen, nicht einfach so zusammengegriffen und gesagt, da steht, man soll wählen, das wäre ganz einfach, sondern er hat begründet die ganze prophetische Linie. Und wir haben damals staunen, was der Petrus einerseits für eine Kenntnis hat von der Bibel und zweitens, wie er das verstanden hat. Denn manch einer von uns geht es ja so, dass wenn man einen Text durchlesen, dann sind das zuerst einmal spanische Dörfer. Wir haben sie zwar gelesen, wir können vielleicht sogar zusammenfassen, was steht, aber verstehen wir es auch. Und wir haben dort angeschaut, dass der Petrus einerseits das Wissen hatte, er war ein Bibelkenner, aber er war eben auch ein Bibelversteher. Einer, der verstanden hat. Und das, obwohl der Petrus keine akademische Ausbildung hatte in Bibelkunde. Das werden wir uns immer wieder auch vor Augen führen, wenn wir jetzt auch heute reinhören, in was der Petrus gemacht hat. Er war viel mehr Fischer gewesen. Er hat eigentlich gewusst, wo die Fische sind. Er hat auch gewusst, dass am Mittag eigentlich keine Fische da sind. Darum wollte er zuerst eigentlich gar nicht fischen, wo er berufen worden ist. Bis Jesus gekommen ist und gesagt hat, geh jetzt halt auch am helllichten Tag und geh fischen. Und der Punkt war nicht seine Fischereikenntnis, sondern der Punkt ist, dass er Gott befolgt hat. Und das ist ein roter Faden, der sich durch sein Leben zieht. Und jetzt bleiben wir gerade bei dem Begriff roter Faden. Die ganze Bibel hat einen roten Faden. Mehrere sogar. Aber eigentlich ist die Bibel ein zusammenhängendes Buch von 1. Mose 1,1 bis am Schluss der Offenbarung. Und wir wollen den roten Faden verstehen. Der Petrus hilft uns dabei. Der hat die roten Fäden kennt. Und das nicht, weil er eine biblische Ausbildung hatte. Er hat sich ganz klar mit der Bibel beschäftigt, sonst hat er die Texte gar nicht kennt. Aber in Matthäus 16, Vers 17, das haben wir auch schon miteinander angeschaut, wo nämlich Jesus gefragt hat, wer habt ihr denn das Gefühl, dass ich bin? Und der Petrus hat gesagt, du bist Gottes Sohn. Und dann hat Jesus ihm gesagt, das hat dir nicht ein Mensch erzählt. Das weißt du, weil Gott dir das gesagt hat. Und das soll auch unser Bibelverständnis prägen. Wir wollen einerseits Schrift lesen, wir wollen versuchen, sie zu verstehen, aber wir brauchen das Reden Gottes in unseren Herzen, wo uns die Bibel verklärt, wo uns das erklärt, was das ist. Der Petrus war ein Pragmatiker, ein Fischer, und trotzdem hat er hier, wie wir haben lesen können, erklären, was hier vor sich geht. Und der Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 14, ist der Start von der Pfingstpredigt von Petrus gewesen. Und auch hier dafür braucht es Bibelverständnis, wenn wir das wollen, alles verstehen. Pfingsten ist jetzt schon ein paar Wochen zurück für uns. Und trotzdem wollen wir nicht auf den Kalender schauen, sondern auf den Kalender, wo uns jetzt der Petrus gegeben hat mit seinen Verkündigungen. Und wenn die Pfingsten noch ein bisschen besser verstehen, weil Pfingsten ist außerordentlich fundamental, vor allem auch für die Gemeinde Jesu. Wir können sagen, am Pfingsten ist die Gemeinde Jesu geboren worden. Und darum wollen wir auch verstehen, was da dahinter ist. Und das können wir, was wirklich dahinter steht, können wir eigentlich erst anhand von dem roten Faden, den uns die Bibel gibt, verstehen. Und die Türe zu diesem roten Faden macht uns der Petrus in seiner Predigt vor. Bevor wir aber in seine Predigt hineingehen, wollen wir einmal rein einfach mal den Pfingsttag uns vor Augen führen. Weil an diesem Pfingsttag finden wir nämlich bereits auch einen roten Faden und wir sehen eigentlich eine magistrale Organisation von Gott. Wir haben bereits angetönt, zu diesem Zeitpunkt sind ganz viele Menschen in Jerusalem gewesen. Es war wie beim Passa. Jerusalem war proppenvoll gewesen. Warum? Weil das Passafest ist ein Pilgerfest für die Israeliten gewesen, für die Juden. Und aus allen Teilen rund um Jerusalem sind die angeströmt nach Jerusalem zu diesem Pilgerfest. Können wir sagen. Modernes Deutsch, Pilgerfest. Und es gibt nicht nur ein Passafest, das ein Pilgerfest ist, sondern wir können im Alten Testament nachlesen, dass es drei grosse Pilgerfeste gibt für Israel. Das erste ist das Passafest. Das zweite ist das der Shavuot, das Wochenfest. Und das dritte Fest ist der Sukkot, das Laubhüttenfest. Wo alle Israeliten zurückgekommen sind nach Jerusalem, wo die Stadt proppenvoll war. Das Passafest haben wir schon angeschaut. Das ist letztendlich das Passafest ist die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, der begonnen hat mit der 10. Plage, nämlich einem Gericht über die Erstgeburt von allen Ägyptern. Und dann wissen wir, dass wenn man dort den Türpfosten als Israelit angemalt hat mit dem Blut von einem Lamm, dann ist der Gerichtsengel vorübergegangen. Der rote Faden ist da, was uns betrifft. Das Passalamm, Jesus Christus, ist gestorben. Sein Blut verhindert das Gericht, das an uns vollzogen wird. Es ist am Passalamm, unserem Passalamm, vollzogen worden. Das ist Passa gewesen. Und jetzt das nächste Fest, das ist das Shavuot. Man sagt dem oft auch Wochenfest. Und in der Tora, in der alten biblischen Schriften, hat das Shavuot verschiedene Namen. Das eine ist das Wochenfest. Das zweite ist das Fest der Ernte. Und drittens ist das der Tag der Erstfrüchte. Erstlingsfrucht. Und das Shavuot-Fest findet 50 Tage nach dem Passafest statt. Das sind ja die 50 Tage, wo wir immer warten müssen, vom Osterhas bis nach Pfingsten. Also respektive 49 Tage sind 7 Wochen und dann noch einer dazu. Und das ist das Shavuot-Fest. Und was das Shavuot-Fest bedeutet hat, ist, es war eine Erinnerung an die Übergabe der 10 Gebote, die Gott Mose gegeben hat auf dem Sinai. Und sie ist die zweite Übergabe. Ihr wisst, oder wir erinnern uns, Gott hat Mose die Tafel gegeben und währenddem, dass Gott zu Mose geredet hat auf dem Berg Sinai, hat der Rest vom Volk das goldige Kalb gemacht. Dann ist Mose so verrückt gekommen, dass er runtergekommen ist und die Tafel kaputt gemacht hat. Auch wahnsinnig viel roter Faden hat es dort drin. Aber so überlasse ich jetzt euch, das einmal ein bisschen zu lesen. Was dann passiert ist, Gott hat gesagt, ich gebe dir wieder die 10 Gebote. Und es ist die erneute Übergabe von diesen 10 Geboten. Und eigentlich ist eben das Shavuot-Fest eine Erneuerung vom Bund Gottes. Und was ist der Christ of Church? Ist letztlich eine Erneuerung vom Bund von Gott. Also am Pfingsten haben wir die Geburtsstunde von der Gemeinde, die letztendlich möglich geworden ist, weil die Israeliten Jesus abgelehnt haben, gesagt, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Und so ist das Evangelium übergegangen und die Gemeinde von Christus ist geboren. Also eine erneute Darreichung der 10 Gebote. Es war ein Neuanfang. das Schavuotfest, und das steckt hinter Pfingsten. Und wie gesagt, Gott hat dafür gesorgt, dass an diesem Pfingsttag die Stadt proppevoll war mit Leuten. Und nicht nur Leute aus Jerusalem, sondern wir lesen dann, dass es aus ganz verschiedensten Nationen sind alles Leute dort gewesen. Das war wegen dem Schavuotfest. So wie Jesus Christus am Passafest gestorben ist, also die ganze Kreuzigung von Jesu hat rund um das Pilgerfest stattgefunden. Und jetzt machen wir weiter hier in unserem Text. Kannst du die nächste Folie geben? Wir lesen Apostelgeschichte 1 bis 13. Und auch hier wollen wir nur zwischendrin innehalten, weil man muss eigentlich gar nicht viel sagen zu dem, was steht. Es steht eigentlich schon alles. Ich lese vor. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, ich habe die Menge Sachen gel markiert, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So, was sehen wir da? Ein gewaltiger Sturm und züngelndes Feuer. Und der Wind und das Feuer sind direkte Parallelen zu den Geschichten im Alten Testament, wo Gottes feurige Gegenwart der Tempel und die Stiftshütte erfüllt haben. Das wissen wir sicher aus den alttestamentlichen Geschichten. Wenn Gott in den Tempel gekommen ist, wenn Gott in die Stiftshütte gekommen ist, war es ein Sturm und ein züngelndes Feuer. Sehen wir den roten Faden? Also geht es weiter. Es sind Verheißungen gesehen von den Propheten, dass Gott selber wird kommen und seinen Geist wird im Tempel des messianischen Königsreichs wohnen. Wir sehen hier Gottes Gegenwart. Damals war er im Tempel. Und jetzt haben wir Gottes Gegenwart im heutigen Tempel. Das ist die Gemeinde Jesu. Aber das sind nicht Häuser, sondern das sind wir Erretteten oder alle die, die sich von Jesus Christus mit Gott versöhnen. Und darum lesen wir jetzt weiter, Vers 4, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Also, sie haben einen Spruch geredet, der ihnen fremd war. Ihnen war sie fremd. Ich weiß nicht, wie viel können Chinesisch da rein. Claudia Zürcher haben wir jetzt nicht unter uns. Sie könnte das, aber darum kann man die Frage mit Chinesisch jetzt fragen. Wobei Chinesisch gibt es ja auch nicht nur eins, da gibt es Mandarin und all das andere auch noch. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr könntet einfach plötzlich Chinesisch. Und wir sehen in den späteren Versen, wir kommen noch darauf zurück, das war nicht irgendein Plapper gewesen, sondern der eine hat Chinesisch geredet, der andere hat Latinisch geredet, der dritte hat das geredet. Kommen wir noch darauf zurück. Oder? Und wie der Geist es ihnen eingab. Oder? Also es war der Heilige Geist, der hier gewirkt hat. Vers 5. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Man weiß jetzt warum. Schavuotfest, oder? Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Also das hat man gehört. Auch eine klare Bibel sagt alles, oder? Liefen sie von allen Seiten herbei, fassungslos. Das ist eine gewaltige Sache. Also, wir wollen so in irgendeiner Kleinigkeit sagen, komm, gehen wir weiter, wieder essen. Oder? Nein, fassungslos sind sie gesehen. Oder? Hörte jeder, und jetzt kommt der springende Punkt, jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Also die haben klar verstanden. Das war nicht einfach irgendwie Spruch gemanscht gewesen, sondern der eine hat Chinesisch geredet, der andere Türkisch, der dritte, was auch immer, Schweizerdeutsch. Da gibt es ja auch nicht nur ein Deutsch, sondern da gibt es auch 26 Schweizerdeutsch. und Noramisch und alles, wenn die dort gewesen wären. Wir haben dann noch wissen wir, wer alles gehört hat. Aber sie haben sie in ihrer eigenen Sprache gehört. Und auch hier haben wir einen roten Faden. Gott spricht jeden persönlich an. Er redet zu dir und zu mir persönlich. Seiner eigenen Sprache eben. Die Frage dann, wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Verständlich. Wenn du plötzlich Chinesisch würdest reden. Und sagen, wie ist das möglich? Also, alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Jeder, der da reinkommt, sagt, das sind doch alle Schweizer. Ja, das mit der Claudia Zürcher können wir jetzt verstehen, weil sie ja schon lange dort ist. Oder? Aber warum können die anderen plötzlich einfach andere Sprachen? Oder? Und wir reden nicht nur von Französisch und Englisch, wo jeder bei uns in der Schule redet, sondern es sind alle Sprachen. Wie ist das möglich? Nun, also, alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Also persönlicher Anspruch. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder, Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien 4, Juda 5, Kappadokien 6, Pontus 7, Provinz Asien 8, aus Phrygien 9, Pamphylien 10, Ägypten 11, dagegen von Kyrene 12 in Libyen und selbst aus Rom. Alle Sprachen sind hörbar gewesen. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Und jetzt haben wir etwas über den Inhalt. Die Menschen haben Gottes große Taten erzählt. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Jetzt werden sie fragend. Jetzt haben wir eine Sequenz. Gottes grosse Taten werden erzählt und die Menschen werden fragend. Und jetzt wird es interessant. Einige aber spotteten, die haben wir immer, müssen wir auch bewusst sein, die sind doch nur besoffen, haben sie gesagt. Die haben doch nur zu viel getrunken. Also, wenn wir festhalten, das Pfingstwunder ist, dass jeder die Predigt oder das Reden in seiner eigenen Spruch gehört und verstanden hat. Das werden wir einfach festhalten, dass schon Pfingsten passiert. Es sind andere Sprachen gesehen, man hat sie perfekt verstehen können. Und der Petrus, der jetzt den Anfang verkündet, weil sie ja gesagt haben, was soll das bedeuten? Vers 12, auf das geht dann der Petrus ein. Er bringt Klarheit, er leitet den roten Faden her. Und jetzt bleiben noch ganz schnell ein paar Sekunden bei der Überlegung, warum hat es denn so viele Sprachen? Warum müssen wir Französisch lernen und Englisch? Und nun, wir wissen, das geht zurück auf Babylon, wo sich die Menschheit in einer Einheit versammelt hat und gegen Gott gesehen ist. Und ich habe ein paar Mal in den letzten Corona-Tagen immer wieder daran gedacht, wenn es Gott zu bunt wird, muss er eigentlich nur ein Virus schicken und schon ist die ganze Welt im Kopf stand, oder? Und damals hat Gott keine Jagdflugzeuge geschickt, um den hohen Turm kaputt zu machen, sondern hat einfach eine Spruchverwirrung geschickt. Sagen fast wie ein Virus, oder? Und das hat doch Gott nicht aufgehoben. Er hat nicht gesagt, plötzlich reden alle die gleiche Sprache. Sondern wir halten fest, es waren immer noch unterschiedliche Sprachen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass in all diesen Sprachen das Zeugnis Gottes von Gottes grossen Taten können verkündet werden. Und jetzt bleiben wir auch noch ein paar Sekunden bei diesen grossen Taten. Grosse Taten Gottes überführen die Menschen. Zuerst ein biblischer Beweis. Und dann eine persönliche Erfahrung. Was hat Gott im Abraham gesagt, wo er nicht glauben konnte, dass er wieder einen Sohn hat? Er hat gesagt, schau mal in den Himmel rauf. Und das war nicht leicht verschmutzte Atmosphäre. Das kann man im Engadin auf dem Julierpass an einer sternenklaren Nacht, hat man keine Lampe. Und dann sieht man, das ist auch wahnsinnig. Oder? Und allein die Sterne anzuschauen, das heisst in 1. Mose, dass der Abraham hat geglaubt, als er das gesehen hat. Gottes grosse Tat. Und ich habe als Student noch eine interessante Sache mal erlebt, nämlich ein Mitstudent, der Kommiliton, da sind wir in eine Beiz gegangen und dann haben wir angefangen, über den Glauben zu reden. Und er hat relativ viel Widerstand gemacht. Und dann habe ich ihm angefangen, von der Geschichte vom Volk Israel und vom Staat Israel zu erzählen. Und das hat ihn zu der Schule gegangen. Hat sich dann schlussendlich auch bekehrt. Weil er gemerkt hat, Moment mal, das kleine 3 Millionen Völkchen. Noch heute sieht man ja das. Israel ist eigentlich ein Dauerzeugnis von der Allmacht Gottes. Wie vielmal hat man das Israel wieder platt machen wollen? Und es hat nie funktioniert. Und da sehen wir einfach Gottes grosse Taten. Und das hat den Mitstudent überführt, sodass er sich schlussendlich bekehrt hat. Gottes grosse Taten sprechen die Herzen der Menschen an. Die Leute werden fragend, wie wir hier gehört haben. Oder? Was soll das bedeuten? Jetzt sind sie im Empfangmodus. Was soll das bedeuten? Und die einen haben gesagt, komm, die sind doch nur besoffen. So, und jetzt gehen wir rein, weil jetzt davon kommt dann nach dem Vers 13, kommt ja dann der vierte Vers 14. Eigentlich nicht erstaunlich. Und was wir, bevor wir das jetzt genauer anschauen, wenn wir uns auch das noch einmal vor Augen halten, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber eigentlich besonders überwältigend tut es mich, was der Petrus jetzt hier predigt, spricht mich immer wieder sehr an. Der Petrus hat die Predigt nicht vorbereitet. Wenn der Simon oder ich eine Predigt vorbereitet, sehen wir da, sehen wir allein von diesem Papierberg, merkt ihr, dass da etwas gelaufen ist im Vorfeld. Oder? Aber der Petrus hat die Predigt nicht vorbereitet. Er war gar nicht gefasst. Er hat gar nicht gewusst, was jetzt passiert. Der Petrus hat auch keine Konkordanz gehabt. Der Petrus hat schon gar kein Internet gehabt. Hat auch keine Erläuterungen können lesen. 25 Botschaften über das Thema aus dem Internet abladen und lesen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das ist sehr gut. Aber das hat der Petrus alles nicht gehabt. Und er war in der Lage, anzustehen, und er hat eine Argumentationskette, den roten Faden gezogen. Und das ist für mich immer wieder verblüffend. Und darum, wenn ich einmal hier hinfahre und die Verkündigung habe, sage ich, weißt du, Herr, ich habe jetzt hier etliche Papierseiten gefüllt. Aber eigentlich ist das nicht der wesentliche Punkt. Weil wenn du nicht redest, dann muss ich auch nicht reden. Letztendlich sorgt der Heilige Geist dafür, dass das, was er euch sagen will, in eurer Sprache, in eurem Herz gesagt wird. Vielleicht kann Gott ein paar von meinen Sätzen als Trigger brauchen. Aber es ist nicht meine Ausarbeitung. Es ist der Heilige Geist, der wirkt. Und das wollen wir uns vor Augen behalten. Das heisst noch lange nicht, dass Prediger sich nicht vorbereiten sollen. Aber der Petrus ist dort angestanden und hat das, was jetzt folgt, einfach so können sagen. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Vers 14, da hob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner aus Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst um 9 Uhr morgens. Heute wissen wir, dass man am Morgen um 9 Uhr besoffen sein. Aber das war damals offenbar noch nicht so üblich. Vers 16. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Deck. Hat gerade gewusst, um was das kommt. Joel 3, Vers 1 bis 5, das habe ich eingefügt, das ist in der Bibel so nicht drin, aber das ist das Zitat. Bei ihm heißt es, In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Auf den Aspekt meinen Geist geben, kommen wir später noch einmal darauf zurück. Vers 19. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halten werde. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vers 22. Hört her, ihr Leute von Israel! Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Können Sie nicht verleugnen. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Der Petrus spricht die Leute direkt an. Sagt, schaut jetzt, jetzt können wir mal auf eure Situation reden. Jesus ist da gewesen. Vers 23, aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau das hat Gott geplant. Roter Faden. Er wusste, was geschehen würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Schon David sprach von ihm. Und was er sagt, sind eigentlich Worte von Jesus. Psalm 16, 8 bis 11. Auch da, tack. Ich meine, ich habe heute immer noch ein Ghetto in diesen Psalmen. So vereinzelt, die kenne ich, Psalm 23, selbstverständlich. Oder? Aber er zitiert einfach da, zack, aus diesen Psalmen. Und hat kein Internet gehabt. Ich habe noch Internet, oder? Wenn jetzt so nicht alles durchgeht, dann geht er in Psalm 16 ein. Vers 34, nächste Seite, das ist schon da, ja, super. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren und deshalb meint er auch nicht selbst sich selbst, wenn er sagt, und jetzt kommt er auf Psalm 110, Vers 1. Das ist der rote Faden. Und das kann ein Mensch nicht selber hervorbringen. Aber wir alles können nach dem roten Faden suchen in der Bibel und können den einfach verstehen. Vers 36, es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und das sei der, der ihn verleugnet hat. Da sieht man die Zurechtbringung, wo der Mensch hatte, oder? Das sind 50 Tage seit seiner Leugnung her. Und der Petrus ist zurechtgebracht worden von Gott. Das ist doch ermutigend für uns. Gott kann uns auch zurechtbringen. So. Vers 37. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Da sieht man, Gott legt den Steilpass an und jetzt der Vers 38, ganz einfach, kehrt um zu Gott. Ganz einfach, was soll man machen? Forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Die Antwort von Petrus ist nicht gesehen, dann führt er mal ein anständiges Leben. Jetzt gibt er mal ein bisschen Mühe, jetzt muss er mal ein bisschen aufräumen. Das ist das Wort Konsequenz. Aber was bringt der Petrus als Kernbotschaft? Kehrt um zu Gott. Das ist der Kernpunkt. Wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Bis jetzt läuft der Mensch davon. Und was ist Umkehr zu Gott? heisst, grosser Gott, ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir. Das ist der springende Punkt. Und dafür Frohtfaden entwickeln wir auch noch. Vers 39, diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf. Also das ist noch länger gegangen. Wir wissen jetzt nicht, was er dort alles noch erklärt hat. Wäre ja spannend für uns. Aber es ist uns nicht überliefert, oder? Gott sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindrücklich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Da haben wir aber einen wesentlichen Punkt, was der Petrus denen gesagt hat. Oder? Kehrt um und lasst euch retten. Und der Petrus hat auch vom kommenden Gericht geredet. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. Da haben wir den Beweis, dass mehr als 30 dort gesehen sind. So, das ist ja eine Erweckung, die die Gemeinde Jesu immer wieder suchen wollte. Oder? Wir dürfen einfach die damaligen Tage nicht unbedingt mit unseren verwechseln, aber es sind auch heute zum Glück noch Tausende, die dürfen zum Glauben kommen. Jetzt vielleicht nicht alle gerade in Bruck, aber rund um die Welt, weil jeder hört Gott reden in seiner eigenen Sprache. Zum Glück haben wir Missionare draussen, zum Glück wird überall rund um die Welt das Wort Gottes verkündet. Also was gefordert war, ist die Umkehr, und da haben wir jetzt noch zwei Aspekte, wenn wir noch rausgreifen, nämlich der Aspekt Joel 3, Vers 1 bis 5, das ist ein Kernpunkt von der Botschaft, das ist eigentlich der Angelpunkt, wo der Petrus nimmt und sagt, Gott hat verheißen, dass er uns seinen Geist geben will. Wir sollen aus Gottes Kraft leben und nicht aus eigener Kraft. Das wollen wir uns einfach jeden Tag, können wir uns das am Morgen im Gebet sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir. Und ich will mir zwar schon Mühe geben, ein besserer Mensch zu sein. Das ist schon meine Zielsetzung. Aber ich brauche den Geist Gottes, der das in mir schafft. So. Und das ist der springende Punkt, den ja auch der Petrus selber erfahren hat, in Matthäus 16, Vers 17. Nicht die Geist hat können sagen, du bist der Sohn Gottes, sondern ein anderer hat das dir gesagt. Der Geist Gottes, und das ist das, was wir lesen aus der Pfingstpredigt, soll der Mensch dominieren, nach Joel 3, Vers 1 bis 5. Gott schenkt uns seinen Geist, der Heilige Geist, wenn wir zu Jesus umkehren. Und was soll das bewirken? Er soll göttliches Wesen in uns schaffen. Und wenn wir danach streben, letztendlich gleich wie erfasst zu sein von Gott, wie damals die Leute an Pfingsten, so wollen wir nicht primär die grossen Wunder sehen. Wir haben ja manchmal ein bisschen eine Tendenz, dass man einfach sagt, oh, wir wollen die genau gleichen Wunder, wie die Apostel gemacht haben. Das grösste Wunder ist, dass mein egoistisches Ego überwunden wird. Also, wenn wir lesen, dass Gott sein Geist in uns hineingeht, dass sein Wesen soll prägt sein, dann ist das ein Wesen von der Demut, ein Wesen von der Langmut, ein Wesen von der Liebe. Jetzt wissen wir doch auch genau, wenn wir persönlich in uns hineingehen. Das ist aber nicht immer der Fall. He? Vielleicht werde ich wieder mal verrückt. Schiss andere zusammen. Bewütig. Da kann man richtigerweise sagen, das machen ja alle anderen auch. Ja, das ist aber jetzt schauen wir auf uns. Wenn der Geist Gottes soll in uns Raum haben, müssten eigentlich diese Sachen nicht durch jetzt will ich nicht verrückt werden, nicht durch einen Willensentscheid, sondern durch die Prägung vom Wesen Gottes weg. Zum Glück gibt uns Gott den Heiligen Geist. damit diese Umgestaltung passieren kann. Und wenn wir an Pfingsten denken, werden wir vielleicht nicht immer nur an die Wunder denken, sondern an Joel 3, Vers 1 bis 5. Gott möchte mein Herzen prägen mit seinem Wesen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Gott nimmt Wohnsitz in uns. Das heisst, ich werde den Geist ausüben. Der Heilige Geist ist die Stelle, ist Gott in uns. Jetzt müssen wir nicht sagen, ich bin Gott, oder? Das ist gerade falsch. Aber Gott will, und jetzt sind wir beim nächsten Kernpunkt, Gott hat immer bei den Menschen sein. Selbst wo Adam und Eva gesündigt haben, lesen wir in 1. Mose 3, dass Gott gekommen ist und gesagt hat, oh, was haben wir jetzt wieder gemacht? Wo bist du? Gott hat die Gemeinschaft vermisst, kehrt um zu Gott. Das ist die Kernbotschaft. Das ist der rote Faden. Ich will Gemeinschaft haben. Was hat Gott nach dem Auszug aus Ägypten gemacht? Lesen wir in 2. Mose, sehr, nachdem sie durch Schilfmeer durch, hat er einen Bund gemacht und er hat gesagt, und jetzt baue ich eine Stiftshütte. Warum? Damit ich unter euch wohnen kann. Später ist es ein befestigter Tempel geworden, beim David. Damit Gott im Tempel unter seinem Volk wohnen kann. Und Gott will unter uns wohnen. Und das ist der zweite rote Faden. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Wir sind letztendlich die neue Stiftshütte. Und die roten Fäden gehen weiter. Und ich mache schon jetzt darauf aufmerksam, bei meiner nächsten Verkündigung in 3 Wochen werden wir über die 2 Tempel reden. Weil die Bibel und auch gerade der Petrus die aufgreift und uns aufzeigt, dass letztendlich hier, jetzt nach der Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgossen worden ist, dass Gott jetzt eben in der Gemeinde Jesu, in den Herzen von uns allen lebt. Und das ist verbunden mit kehret um. Lasst euch taufen. Kehret um zu Gott. Nehmt das Vergebungswerk an. Dann kommt Gott in Gemeinschaft mit uns. Und das ist das, was uns durchtragen soll. Viel mehr geht es dazu nicht zu sagen. Aber beten wir doch Gott darum, dass wir seine roten Fäden anfangen zu verstehen. Und es ist etwas sehr Interessantes, wenn man täglich hier reintauchen kann und Gott Gnade schenkt, dass wir immer mehr verstehen. Amen.